So, wenn ich zu viel Spaß habe, wird die Predigt zu lang. Also, das wollen wir ja nicht. Ne? Ich habe diese Predigt tatsächlich in der Schule zum ersten Mal gehalten. Das war einfach, da habe ich eigentlich eher so einfach meine Gedanken einmal so unkontrolliert rausgelassen. Dann dachte ich, nee, das ist eigentlich cool, das muss die Gemeinde auch hören. Und jetzt habe ich die sogar sortiert, meine Gedanken. Also ihr kriegt das jetzt sorry für meine Schüler, die das jetzt das zweite Mal hören. Ich hasse es, Dinge zweimal zu hören, aber manche Menschen haben ja nicht so ein Problem damit wie ich, Dinge zweimal zu hören. Von daher denke ich, das werden wir überleben. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du unser Gott bist, dass du hier bist, dass du alles in der Hand hältst. Und dass du auch in ein jedes Herz hier reinschaust. Und einige von uns, wir wissen selber nicht so ganz genau, was in unseren Herzen ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du heute während der Predigt jedem, der das wirklich braucht und der das wirklich will, zeigst, was in seinem Herzen wirklich für Motive und Gedanken sind. Denn du bist der, der uns komplett durchschaut. Hilf uns, uns selbst zu erkennen. Amen. Genau. Das ist jetzt mal ein Techniktest. So, Moment. Technik so weiter hinten? Kriegen wir die erste Folie rein? Ja, das ist die zweite Folie. Ich habe gleich so ein Zitat. Mach mal eine weiter. Meine Fernbedienung funktioniert nicht, sitzen zu viele Menschen davor. Eine Folie weiter, genau. Es ist immer und überall und für jeden falsch, irgendwas ohne auszureichenden Beweis zu glauben. Das Zitat kommt nicht von einem Christ, aber von einem Mathematiker, klar. So, ne? Kein normaler Mensch läuft mit so einer Haltung durch die Gegend. Er hat tatsächlich versucht, William Clifford hat tatsächlich versucht, das auf das Leben anzuwenden. Und auszureichender Beweis war für ihn und ist natürlich heute oder ist so in der Mathematik, ist das etwas, was jedem sofort klar ist, ab dem Moment, wo er in der Lage ist, das zu verstehen. Also diese kleine Einschränkung, ab dem Moment, wo er in der Lage ist, das zu verstehen, muss man bei Mathe ja hinzufügen. Aber etwas, wenn du das verstehen würdest, würdest du sofort sagen, jo, stimmt, ich gebe es zu, das ist wirklich so. Das wäre ein auszureichender Beweis. Und der Herr Clifford sagt, du bist total bescheuert, wenn du irgendetwas glaubst. Ich glaube, der würde das zu deiner Zeit sich nicht trauen sozusagen, aber ich sage das so. Du bist total bescheuert, wenn du irgendetwas glaubst, wofür du keinen Beweis hast. Moment mal, Helmut, du bist in der Kirche und ist das nicht so mit Glauben und so Dinge, die man nicht sieht und nicht beweisen kann und so weiter und so. Und das ist jetzt, kommst du hier mit so einem Atheisten, die hier solche Zitate. Ja, Mann, genau, richtig. So, wenn ihr solche Gedanken habt, seid ihr perfekt vorbereitet für diese Predigt. Und wenn ihr solche Gedanken nicht gehabt hattet, dann wird es Zeit jetzt aufzuwachen und den Braten von Nachmittag aus dem Kopf zu kriegen. Ist Gottes Existenz beweisbar? Ich weiß von vielen Christen, und ich war lange Zeit auch so einer, dass wir oft durch die Gegend liefen und dachten, ach, könnte ich doch nur Gott beweisen. Ne? Könnte ich meinen nicht-christlichen, nicht-glaubenden Freunden oder anders-glaubenden Freunden doch beweisen, dass es Gott wirklich gäbe und dann würde er auch den christlichen Glauben annehmen. Und in der Uni hatte mein Freund, erinnere ich mich einmal, schon sehr lange her, aber irgendwann, wir hatten immer wieder mal ab und zu so Gespräche über den Glauben und irgendwann sagte er so, kam das aus ihm raus so, wenn es Gott wirklich gibt, dann soll er jetzt hier erscheinen und sich mir zeigen und dann glaube ich an ihn. Ne? Und also quasi so, wo ist der Beweis, Gott? Ja. Aber beide Denkweisen sind komplett falsch. Denn wenn Gott dir erscheinen würde, ja, woher weißt du, dass das nicht doch irgendwie nur eine Halluzination ist? Oder woher willst du wissen, dass du das nicht eine Woche später so denkst? Habt ihr schon mal so richtig weirde, komische Momente gehabt, wo ihr dachtet, das kann doch nicht wahr sein? Und 2-3 Monate später, ach ja, habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. War das wirklich so? Ja, wir zweifeln, wir glauben unseren eigenen Erlebnissen oft nicht. Wir zweifeln sie an. Es wäre ein leichtes, man glaubt es nicht, aber es wäre leicht, das zu verdrängen oder es als Halluzination, als Einbildung abzutun oder einfach irgendwo in die Schublade der ungeklärten Dinge rein und damit beschäftige ich mich mehr. Das Erlebnis, was ich da hatte, das war viel zu komisch, nein. Und die andere Sache ist, wenn Gott sich so, also was ist ein auszureichender Beweis? Ist das auszureichend, wenn Gott dir erscheint? Würdest du dann wirklich sagen, ja, okay, jetzt glaube ich sofort an ihn? Ich will dir in dieser Predigt beweisen, dass du es wahrscheinlich nicht tun würdest. Ja, und wenn du mir jetzt nicht glaubst, ist das voll okay. Die meisten Leute denken, wenn mir Gott erscheinen würde, na, dann würde ich an ihn glauben. Nein, ich wette darauf, würdest du wahrscheinlich nicht. Weil, und das ist der Titel dieser Predigt, es ist eben nicht eine Frage des Glaubens. Keine Frage des Glaubens, ob du glaubst oder nicht. Was? Ja. Es ist eine Frage des Herzens oder der persönlichen Konsequenzen. Und die Existenz Gottes ist nicht beweisbar. Ja, da sind sich eigentlich alle einig. Da sind sich auch alle Atheisten einig. Aber die Nicht-Existenz Gottes ist genauso wenig beweisbar. Ich weiß, irgendein atheistischer Club, der hatte in London mal so, die Christen haben in London immer genervt mit ihren Missionsbussen und dann haben die so eine Gegenkampagne gemacht. Und dann haben sie Busse plakatiert mit dem Slogan, du kannst zu 99,9% sicher sein, dass es keinen Gott gibt. Immerhin waren sie so ehrlich und haben nicht 100% geschrieben. Weil wenn man einen ehrlichen Atheisten trifft, und gibt es einige, werde ich euch nachher ein paar vorstellen, die werden zugeben, ja, ich kann die Nicht-Existenz Gottes genauso wenig beweisen wie die Existenz Gottes. Wenn du bei mir zu Hause im Wohnzimmer sitzt und das Wasser kocht im Wasserkocher oder im Teekocher und dann fragst du mich, warum kocht der Tee? Warum kocht das Wasser? Und ich antworte dir dann, naja, weil die Temperatur 100 Grad erreicht hat und wenn die Temperatur 100 Grad erreicht hat, dann fangen die Moleküle an herumzuzicken und wollen von dem flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand übergehen. Und die Antwort ist absolut korrekt, aber es war überhaupt keine Antwort, die du hören wolltest. Du wolltest hören, warum kochst du das Wasser? Willst du mir einen Tee anbieten? Willst du, dass ich länger bleibe? Ja? Und so ist das ein bisschen mit Wissenschaft und Glaube. Wissenschaft sagt dir, warum das Wasser kocht, aber die Wissenschaft kann dir keine Fragen über den Sinn und über meine Absicht geben. Keine Chance. Die kann dir genau erklären, ne, wie schnell die Moleküle sich bewegen müssen, um von den flüssigen in den gasförmigen Zustand überzugehen. Aber die Wissenschaft kann dir nicht sagen, warum ich das Wasser angeschaltet habe. Um dir einen Tee zu geben oder warum auch immer. Ja? Und viele Leute verwechseln das. Viele Leute denken deswegen, Glaube und Wissenschaft, das ist irgendwie so, die zwei vertragen sich. Viele Christen denken das, was mich total triggert. Ja? Nein, die Wissenschaft, die erklärt, die ist von Gott gegeben und die erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber die Wissenschaft kann keine Antworten auf Fragen geben, auf diese großen Fragen des Lebens. Warum bin ich hier? Wozu bin ich hier? Warum gibt es überhaupt Sachen? Warum existiert überhaupt irgendetwas? Warum existieren so abstrakte Dinge wie Naturgesetze? Warum ist 2 plus 2 gleich 4? Ja? Und dann wird das ganz schnell weird. Gott, die Nicht-Existenz ist genauso wenig beweisbar wie die Existenz Gottes. Und das ist den meisten oder vielen Atheisten ist das gar nicht klar. Ja? Also woher kommen die Naturgesetze? Was hat den Urknall ausgelöst? Oder was war die erste Ursache? Warum gibt es überhaupt? Ja, warum existiert das Universum überhaupt? Und ein sehr, sehr altes Argument für Gott lautet so, alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hat angefangen zu existieren. Ja, also hat es eine Ursache. Oder leben wir nur in einer Simulation? Leben wir nur in einer Matrix? Sind wir nur Gehirne in einem Glas, wo die Synapsen ständig gereizt werden, sodass wir denken, wir durchleben das ja alles. Das kannst du auch nicht beweisen. keiner von euch, und glaubt mir, Philosophen haben das versucht. Und seit 200 Jahren ist das wirklich einer der entscheidenden Punkte in der Philosophie. Deswegen hat Descartes irgendwann Existenz auf ich denke, also bin ich. Also auf so, das war das Einzige, wovon er sich damals sicher ausgehen konnte, dass ich irgendwie in irgendeiner Form existiere. Und er hat versucht, von da aus dann alles andere zu begründen. Aber das haben die nicht geschafft. Du kannst noch nicht mal beweisen, dass alles, was du jetzt gerade erlebst, nicht einfach nur eine Simulation in der Matrix ist. Ja? Warum? Ich sage euch das nicht, um euch irgendwie zu verunsichern, sondern um euch einfach zu zeigen, dass viele Dinge gar nicht so sicher sind, wie wir eigentlich denken. Und viele Dinge sind überhaupt nicht so klar, wie man eigentlich das meint. Ja? Und es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die ich da draufpacken kann, zum Beispiel Ethik und Moral. Warum glauben wir an die Würde des Menschen? Wie rechtfertigen wir das? Ja? Wie willst du so eine Haltung, dass man sich um Schwache kümmert, ne? Wie willst du sowas rechtfertigen? Woher kommt das? Warum hat der Mensch eine Würde? Und Nietzsche war eigentlich der Erste, der da so in dieser Hinsicht den Leuten den Vorhang einmal so weggezogen hat oder den Leuten einmal so ordentlich verbal in den Hintern getreten hat damals. Weil die meisten haben sich zu seiner Zeit nicht getraut, das so deutlich zu formulieren. Aber Nietzsche hat gesagt, hey, wenn es keinen Gott gibt, dann kannst du auch einen Menschen, der dir nicht passt oder der minderwertig ist, dann kannst du ihn auch umbringen. Weil es ist alles, ne? Ohne ein höheres Gesetz, etwas, was größer ist als der Mensch und das menschliche Leben, kannst du das nicht rechtfertigen, kannst du Ethik und Moral nicht rechtfertigen. Und wir finden das alle total cool, ne? Wenn in irgendeinem Film der Held ist fast immer der Schwächere, der wird am Anfang gemobbt und so und am Ende, ne, gewinnt der Schwächere dann doch und alle sind glücklich. Ja, woher kommt sowas? Ja? Und zum Beispiel die Nazis, die haben das, was Nietzsche den Leuten so vorgehalten hat, die haben das mal konsequent durchgezogen. Ne? Behindertes Leben, nicht lebenswert, zu schwach, wird umgebracht. Die haben das eiskalt, knallhart durchgezogen. Und wir finden das alle schrecklich. Ja, aber wenn du nicht an einen Gott glaubst, warum ist das schrecklich? Wie rechtfertigst du das? Naja, ist einfach nett oder so, ne? Aber das ist schwierig. Ja? Es gibt noch andere Dinge, die richtig, Feinabstimmung der Naturkonstanten ist auch so ein Ding und sowas. Oder zum Beispiel, wie kann es sein, dass aus Materie, wenn du ein naturalistisches Weltbild hast und du denkst, alles, was entstanden ist, ist irgendwo nachweisbar oder ganz speziell zum Beispiel, mein Bewusstsein ist einfach nur ein Produkt meiner Chemie und meines Gehirns und mein Bewusstsein ist irgendwo im Grunde gleichzusetzen mit meinem Gehirn, ne? Und nicht, meine Seele ist nicht irgendwie etwas, was unabhängig von meinem Gehirn existiert, sondern es ist irgendwo einfach nur das Resultat meiner körpereigenen Chemie. Das ist mittlerweile in der Philosophie total umstritten, unter Nichtchristen, weil es ist schwer, könnt ihr mal bei Wikipedia Philosophie des Geistes googeln, da findet ihr ziemlich viele Theorien, die alle eigentlich nicht wirklich naturalistisch sind, also die alle eigentlich sagen, nee, so etwas wie Bewusstsein, das ist ein Riesenproblem, dass das einfach aus Materie entsteht. Und das sind so Sachen oder Hinweise darauf, ja, ist nicht alles so einfach. Ne? Ist es nicht einfach so, naja, ich glaube nur, was ich sehe. Du glaubst eine ganze Menge Sachen, die du nicht siehst. Jeder Mensch glaubt eine ganze Menge Sachen, die du nicht siehst. Nietzsche hat sogar gesagt, wenn du sagst, du bist kein Christ und du glaubst trotzdem an Liebe und an Moral und an ordentlich, dann bist du eigentlich doch ein Christ. Du weißt es nur nicht. Das hat Nietzsche tatsächlich so gesagt. Jetzt habe ich es nicht wörtlich wiedergegeben. Ne? So, weil das kommt vom christlichen Weltbild. Das kannst du ohne einen christlichen Gott, kannst du so ein Verhalten nicht wirklich rechtfertigen. Es gibt natürlich, ne, bei den Humanisten oder bei diesen ganzen Gesellschaften, gibt es immer wieder Versuche, das zu rechtfertigen. Ist aber schwierig. Und ich habe hier einen ehrlichen Atheisten in der nächsten Folie. Mal gucken. Sieht das? Ja. Könnt ihr einmal die nächste Folie machen? Das ist das englische Zitat. Wir machen aus Zeitgründen gleich das deutsche, noch eine weiter, das ist die deutsche Übersetzung. Das ist Thomas Nagel, ist einer der berühmtesten Philosophen, die zurzeit so noch aktiv sind. Er hat auch einige sehr berühmte Bücher, der ist schon seit den 70er Jahren aktiv. Ich möchte, und von ihm kommt dieses Zitat, das hat er wirklich so gesagt, ich möchte, dass Atheismus wahr ist und die Tatsache, dass einige der intelligentesten und bestinformiertesten Menschen religiös sind, ist mir unbehaglich. Das könnte euch verunsichern. Und er sagt, es verunsichert mich. Es ist nicht so, dass ich einfach nicht an Gott glaube und natürlicherweise hoffe, dass ich mit meinem Glauben recht habe. Und er formuliert das auch korrekt, finde ich. Er sagt, es nicht an Gott zu glauben, ist genauso ein Glaube wie an Gott zu glauben. Ja? Und wenn du nicht an Gott glaubst, dann glaubst du auch. Ja? Und komm mir jetzt nicht mit, ja, ich kann das nicht glauben oder ich habe, du hast Glauben. Du hast genug Glauben. Ja? Dir ist es nur nicht klar, woran du wirklich glaubst. Und er sagt, es ist nicht so, dass ich einfach nicht an Gott glaube und natürlicherweise hoffe, dass ich meinem Glauben recht habe. Es ist so, dass ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich möchte nicht, dass es einen Gott gibt. Ich möchte nicht, dass das Universum so ist. Das ist sehr ehrlich. Ja? Weil es ist eben nicht eine Frage des Glaubens, sondern der persönlichen Konsequenzen. Weil wenn das Universum tatsächlich so ist, dass da ein Schöpfer ist, der alles geschaffen hat, ja, dann haben wir ein Problem, ne? Wenn wir eben merken, dass wir nicht so sind, wie er das eigentlich, oder dass wir mit unserer egoistischen Art und Weise, passen wir eigentlich nicht in das Universum rein. Und wenn dieser Schöpfer uns dann seinen Maßstab gibt, in der simpelsten Form, zum Beispiel 10 Gebote oder so, ne? Es gibt ja auch ausgefeiltere Bergpredigt oder so, aber wenn wir das dann sehen und dann merken wir so, okay, so, ne? Das ist nicht so ganz, also, wenn man keine Ahnung hat, denkt man ja, okay, wenn ich so leben müsste, ne, dann müsste ich mich ja richtig anstrengen. Aber jeder, der das probiert hat, der weiß, ey, selbst wenn ich mich richtig anstrenge, kriege ich das nicht auf die Reihe. Ja? Und das ist der eigentliche Grund, warum Leute nicht glauben. Ja? Und Thomas Nagel ist, glaube ich, bis jetzt der Einzige, der das so deutlich zugegeben hat. Ne? Ich habe nicht ein Problem damit, an Gott zu glauben. Ich möchte nicht, dass das so ist. Er sagt natürlich nicht, warum er das nicht möchte. Ne? Aber klar, wenn da ein Gott ist, der dann an dich, an uns Menschen auch noch Ansprüche stellt oder der sagt, ja, sorry, liebe Menschen, die Spielregeln in meinem Universum sind leider so und so und so und wenn du da drin gut funktionieren willst, dann musst du so und so leben. Dann kannst du nicht egoistisch und selbstbezogen leben. Das geht nicht. Du musst vergeben. Du musst lieben. Ah, ne? Ja, ein paar Leute lieben wir so. Ein, zwei. Ne? Aber ein paar wollen wir auch nicht. Ne? Und dann merken wir so, ja, das ist nicht eine, so sehr eine Frage des Glaubens, wenn wir ehrlich sind, sondern es ist eine Frage der Herzen. Und wisst ihr, wir Menschen, kein einziger Mensch auf diesem Planeten handelt immer nur ausschließlich logisch und rational. Und dafür gibt es auch genug Experimente, die das nachweisen. Und in den meisten Fällen ist es so, wir treffen eine Entscheidung aufgrund unserer Gefühle oder aufgrund unserer innersten Überzeugungen. Und dann erst rechtfertigen wir diese Entscheidung in unserem Gehirn. Ja, ich habe das doch nur deswegen gemacht, weil ich wollte ja das und das und das. Das kann man bei den Kindern sehr schön beobachten, weil die Kinder sind dann noch, die lassen ihre Verteidigung recht schnell runter. Wenn das Verhältnis einigermaßen okay ist, dann bohrt man 2-3 Mal nach und dann, ja gut, eigentlich wollte ich ja nur das und das. Dann geben die das zu. Bei Erwachsenen ist das schwieriger und am schwierigsten ist es bei dir selbst, weil wir glauben unsere eigenen Ausreden. Oder ein bisschen deutlicher gesagt, wir belügen uns gerne selber. Wir treffen Entscheidungen nach unseren Gefühlen oder nach unseren tiefsten Überzeugungen. Und dann im Nachhinein rationalisieren wir diese Entscheidungen. Im Nachhinein suchen wir dann nach Erklärungen, warum wir das gemacht haben. Und wenn wir eine gute finden, dann sind wir zufrieden. Am besten sind dann die Erklärungen, die uns im Nachhinein als unschuldig dastehen lassen und die dann irgendwo anders den Fehler finden. Ne? Ich habe das ja nur deswegen. Ich wollte ja nur das Beste. Dann kommen wir mit sowas an. Und wenn ihr achtet mal darauf. Ja? In der Bibel gibt es ein paar Beispiele dafür. dass es wirklich eine Frage der Konsequenzen ist und nicht eine Frage des Glaubens. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, ich werde mich auf zwei beschränken, damit die Predigt nicht so lange geht. In Apostelgeschichte 9, Paulus ist gerade Christ geworden. Und Paulus war sich dessen bewusst, dass er richtig was auf dem Kasten hat und es mit den ganzen Juden aufnehmen kann. Und die entscheidende Frage bei den Juden war, ist dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, ist es wirklich der Messias? Ist es wirklich der von Gott, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu retten? Oder war das nur ein Spinner oder nur ein Mensch oder nur irgendwie ein? Ja? Und Paulus ist gerade frisch bekehrt, ist voller Eifer und liefert sich Argumente überall. Und hier ist er in Damaskus ist er, in Kapitel 9. Und geht er in die Synagoge, wo die ganzen gläubigen Juden sind. Und da heißt es in Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt, also er wurde sicherer in seinem neuen Glauben, und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Könnt ihr mal das einblenden, ich habe die Bibelstelle auch darauf gemacht. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ich habe dir ja vorher gesagt, Gottes Existenz kann man nicht beweisen. Das hat Paulus auch nicht gemacht. Das war auch gar nicht nötig, weil alle haben an Gott geglaubt. Aber er hat den Juden aus ihrer eigenen Schrift, aus dem Alten Testament, gezeigt, dass es eigentlich für sie eine logische Schlussfolgerung ist, dass sie daran glauben müssen, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Er hat sie wahrscheinlich durch die ganzen Verse im Alten Testament, durch die Propheten und alles durchgenommen und gesagt, glaubst du das? Ja. Glaubst du das? Ja. Dann musst du auch glauben, dass Jesus der Messias ist. Das ist damit gemeint. Er hat es ihnen aus ihrer eigenen Weltanschauung, aus ihren eigenen Schriften her bewiesen. Und was ist das Resultat? Lass uns ihn killen. Er hat recht, lass uns ihn umbringen. Ja, weil die Wahrheit ist mir zu unangenehm. Ich gehe lieber in eine Fantasiewelt oder ich schaffe lieber den Beweis aus dem Weg. Und viele Menschen, vielleicht auch hier, sitzen und sagen, nee, ich würde sowas nicht machen. Wait for it. Ja. Forder Gott heraus. So, und teste das mal. Wahrscheinlich würdest du es auch machen. Vielleicht auch nicht. Eine andere Stelle ist in Johannes 12, nächste Folie, 9 bis 10. Und das ist kurz nachdem Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Ja. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, Jesus. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Also Lazarus, wenn es irgendwo einen Beweis gab, dass hier irgendetwas Außergewöhnliches und Übernatürliches und Abgefahrenes passiert ist, dann war das Lazarus, der da rumlief. Weil es hatten ziemlich viele mitgekriegt, dass er tot war. Und die Reaktion in Vers 10, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten. Und in Johannes Evangelium in Kapitel 3, da kommt Nikodemus. Und Nikodemus war nicht nur ein Pharisäer, also jemand, der sich richtig gut auskannte, sondern Nikodemus gehörte auch zum Hohen Rat, zu der quasi Regierung, die von den Römern quasi geduldet wurde, damit sie die ganzen Angelegenheiten der Juden regeln. Also der gehörte zur obersten Regierungsschicht oder der gehörte zu diesem engen Kreis der Hohepriester, Schriftgelehrten, Pharisäer, die quasi das Leben dort geregelt haben. Und dann kommt er zu Jesus und er sagt, Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, weil niemand kann die Werke tun, die du tust, es sei denn, er ist von Gott. Und er sagt nicht, ich weiß das. Jesus, ich habe verstanden, du bist von Gott, ich glaube an dich. Er sagt, nein, wir vom Hohen Rat, wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Ja, aber am Ende, Nikodemus glaubt, aber die meisten, der große Teil der Menschen, die die gleichen Sachen erlebt haben, glauben nicht daran. Und das ist heutzutage, ja, aber Helmut, wenn heutzutage jemand von den Toten auferwecken würde, dann würden wir doch alle glauben. Ja? Würdet ihr? Nächste Folie. Das ist Dr. Eben Alexander. Kriegt jeder meiner Schüler so zu hören. Es gibt auch noch andere Beispiele, aber da musste ich länger suchen. Das ist aus Welt.de. Ich glaube, in Zeit und FAZ wurde auch darüber berichtet. Das ist schon eine Weile her, ich glaube, ja, von 2012. Eben Alexander ist nicht irgendwie ein verrückter Christ oder irgendwie so sonst irgendwie einer, der mit seltsamen Substanzen zur Bewusstseinserweiterung experimentiert. Nein, er kommt aus einer Familie von Ärzten und Professoren und er ist auch Professor in Harvard und ist ein Neurowissenschaftler, Neurologe. Und sein Spezialgebiet ist das menschliche Gehirn und Bewusstsein. Und Gott hat ja Humor, ne? Und Gott ließ diesen Typen einmal kurz tot gehen. Ja, er hat eine seltene Form von Meningitis bekommen und die Ärzte haben eine Mortalität von 97% oder so attestiert. Ich weiß nicht, wie Ärzte sagen können, 97% tot. Michel, vielleicht kannst du das noch erklären. Ich weiß nicht, ob es 97 oder 98, ich weiß nicht, wie sie das ausrechnen, wie tot einer wirklich ist. Ja. Aber die haben die Familie gerufen und die wollten alle Geräte abschalten. Und er war so an Geräte abgeschaltet und der hatte dann Antibiotika-Zufuhr, die die aggressiven Bakterien im Gehirn bekämpften. Es war klar, wenn sie das abschalten, wäre das tot. Und sie haben schon vorher festgestellt, dass sein Neokortex komplett tot war. Ja? Und der Neokortex ist der Teil des Gehirns, wo Halluzinationen oder Träume oder sowas entstehen. So, und er lag da und war zu 97% tot. Das ist aber relativ egal. Sein Neokortex war komplett außer Gefecht. Da war nichts mehr, da kam nichts mehr. Und die haben die Familie gerufen und wollten ihn abstellen. Der kleine Sohn kommt zu ihm gelaufen und fällt ihm da. Papa sagt, Papa, Papa, du wirst nicht sterben, du wirst nicht sterben. Und in dem Moment wird Papa wieder lebendig. So, und alle so, oh. Aber dann kommt das Krasse kommt dann noch. Papa erzählt, wo er war, als er tot war. Ihr könnt das nachlesen, er hat ein Buch darüber geschrieben, gibt's auch. Ihr könnt auch den Welt.de-Artikel, der ist nicht hinter einer Paywall, kann man. Ich werde das alles, wenn ich das Video hochlade, bei YouTube werde ich das alles verlinken. Könnt ihr alles nachlesen. Und der Papa erzählt, dass er im Himmel war, bei Gott war, dass er auch den anderen Ort gesehen hat. Er erzählt das alles. Er erzählt, dass ihm im Himmel ein Mädchen begegnet ist. 3-4 Tage später kriegt er ein Bild, das war seine leibliche Schwester, die er nie gesehen hat, weil sie bei der Geburt gestorben ist. Da passieren noch so ein paar mehr richtig abgefahrene Sachen. Und ihm war klar, wenn mein Kortex nicht mehr funktioniert, dann kann ich keine Halluzination haben. Das war nicht mein Gehirn. Ich habe mir nicht irgendwas eingebildet. Das war tatsächlich meine Seele, die woanders war, unabhängig von meinem Körper. Und das Ding, sein Buch, sein Erfahrungsbericht, der hat das alles aufgeschrieben, hat sich ziemlich lange in der New York Times Bestsellerliste gehalten. Ja. Das ist so ein, ja, ist das ein Beweis oder ist das kein Beweis? Ist das ausreichend, um alle, die das verstehen, zu überzeugen? Absolut nicht. Ihn hat es überzeugt. Die meisten Menschen haben das als, ne, hier ein anderer Artikel dann im nächsten Jahr, rätselhafte Hinweise auf ein Leben nach dem Tod, war auch in Welt. Ne? Das blubberte dann immer wieder mal so in der Wissenschaft hoch. Und da gibt es auch noch andere Fälle von sowas. Ne? Die meisten Leute trauen sich nicht so richtig an dieses Thema dran, weil das ist ja so ein bisschen, ja, rätselhaft. Ne? Das könnte einen ja verunsichern. Oder deutlicher gesagt, das könnte ja persönliche Konsequenzen haben, wenn ich sowas glaube. Ich müsste ja mein Leben ändern, wenn der Typ recht hat. Nee, Leben ändern? Nee, lieber nicht, oder? Also das ist ein Beispiel für so eine moderne Episode. Haben sich alle Leute zu Gott gefunden oder glauben alle Leute, die das Buch gelesen haben, an Gott? Überhaupt nicht. Ja? Die meisten haben es wahrscheinlich einfach als eine Kuriosität gelesen, die es gelesen haben und dann wieder weggelegt. Und dann irgendwie versucht, okay, ne? Life must go on, show must go on, mein Alltagleben ruft, ich will mich mit sowas nicht auseinandersetzen. Ja. Ganz oft beobachte ich das, manchmal, wenn junge Leute sterben, unerwartet, zum Beispiel irgendwie in der Schule oder in der Klasse stirbt einer und so, oder, ne, und das hatten wir. Und dann hast du so für 2-3 Tage sind alle wie unter Schock. Auf einmal ist so Klassenarbeiten, Prüfungen, die eigentliche Arbeit, alles wird unwichtig. Und allen wird klar, oh, was ist eigentlich jetzt mit ihm? Wo ist er eigentlich jetzt? Ne? Und das ist aber so, alle sind auf einmal wach und aus ihrem Zombie-Dasein aufgewacht. Und das hält so 2-3 Tage und dann geht das Leben wieder so weiter wie gewohnt und man fällt wieder in diesen gemütlichen Dämmerungszustand, wo man sich um solche Sachen wie das Leben nach dem Tod keine Gedanken machen muss. Bis dann der nächste Fall wiederkommt. Ja. Und solche Wunder, ich nenne sowas, oder solche Episoden, das sind keine Beweise. Weil es funktioniert nicht so wie ein mathematischer Beweis, wo dann jeder sagen muss, ja okay, ich gebe es zu. Weil wir sind nicht solche rationalen Wesen. Das funktioniert so nicht. Aber ich nenne das einen brennenden Busch. Mose war in der Wüste, war 80 Jahre alt, war ziemlich resigniert, hatte nicht viel mehr aus seinem Leben gemacht, hat sich noch nicht mal eine eigene Schafsherde besorgt, hat die Schafe von seinem Schwiegervater gehütet und so. Und dann nächste Folie bitte. Dann ist er da in der Wüste und hütet die Schafe. Und dann lesen wir in 2. Mose 3. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Er sieht da, ist so ein Busch und der brennt und der verbrennt aber nicht. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, anschauen, warum der Busch nicht verbrennt. Ja. Und wenn Mose diese Entscheidung, ich will da hingehen und mir das Ding anschauen, wenn er die nicht getroffen hätte, wäre der nächste Vers nicht passiert. Und Gott hätte nicht zu ihm gesprochen. Und er wäre nicht der Typ gewesen, der die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Und so sind wir oft. Ja. Gott schickt solche Momente, so wo wir einmal so aufwachen oder wo wir merken, okay, hier ist ja irgendwas komisch in meinem Leben. Ne? So. Und dann wartet Gott auf deine Entscheidung. Gucke ich mir das an? Sagst du wie Mose so, ich will hingehen und mir diese wundersame, dieses unerklärliche Ereignis, dieses komische Ding da, ich will mir das anschauen? Ja, und dann steht, als der Herr sah, dass er, Mose, hinging, um zu sehen. Erst als Gott sah, dass das wirklich passiert, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Und er sagte, ich, hier bin ich Gott. Ja. So, Mose war mutig genug, um zu sagen, so, ich blende die Wahrheit nicht aus oder ich laufe nicht vor der Wahrheit weg, ich gehe dahin und ich schaue mir das genau an. Ja. Und jeder von euch, der sich traut, so ehrlich zu sein, zu dem wird Gott auch, den wird Gott auch rufen. Ja. Kinder, seid ihr manchmal in so Situationen, wo in eurem Kopf so ganz schnell so diese Entscheidung abläuft, soll ich jetzt ehrlich sein oder soll ich jetzt nicht ehrlich sein? So, ne? Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr nicht, ne? In der Schule nie, nein, nie. So, ne? Ich kann euch versichern, ihr Kleinen, wenn ihr ehrlich sein werdet, früher oder später, wird Gott euch rufen. Ja. Wenn ihr euch traut, wenn ihr so mutig seid, ehrlich zu sein, früher oder später wird Gott euch genauso rufen, wie er Mose aus dem Busch gerufen hat. Und letzte Folie bitte, damit schließen wir. Bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet, denn wer bittet, bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn du suchst und du findest Gott nicht, dann ist Gott ein Lügner. Aber Menschen, die wirklich suchen und die nicht von den brennenden Büschen oder vor irgendwelchen komischen Erlebnissen wie diese Nahtoderfahrung von dem Dr. Alexander, die davor weglaufen, die werden finden. Ja, und du kannst ja mal darauf achten, wie sehr suchst du wirklich? Oder ist es bei dir vielleicht auch eine Frage der Konsequenzen? Hast du keinen Bock auf die Konsequenz, dass es einen Gott gibt? Ja? Trau dich mal ehrlich zu sein. Du kannst das sogar Gott sagen. Gott, ey, ich habe echt Angst davor, dass du wirklich da bist. Weil muss ich dann so sein wie diese ganzen anderen Christen und diese ganzen Gebote befolgen und so? Keine Angst, so schlimm ist das nicht. aber ich ermutige dich, sei so ehrlich, probier das mal. Ja? Unzählige Leute haben schon Gott, wenn es dich wirklich gibt, so, ich glaube zwar nicht an dich, aber wenn es dich, so solche Gott, wenn es dich wirklich gibt, Gebete. Unzählige Leute haben die schon gesprochen. Ja? Wenn du ehrlich suchst, wirst du finden. Wenn du dich wirklich traust, ehrlich zu suchen, dann wird Gott aus dem brennenden Busch zu dir sprechen. Amen. Jesus, danke, dass du an die Herzen, vor der Herzenstür stehst und wartest. Danke, dass du hinter dem nächsten Busch schon auf uns lauerst. Danke, dass du überall in diesem Universum, hinter jedem Atom auf uns wartest, um uns zu dir zu holen. Und wartest, bis wir uns trauen, ehrlich zu werden. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du keinen hier aufgibst. Und du sagst, du willst, dass alle Menschen dich finden. Und du sagst in deinem Wort, du hast uns geschaffen, damit wir dich suchen und dich spüren können. In Apostelgeschichte 17 steht das, für alle, die das nicht glauben. Danke, Jesus. Amen.